Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen zunächst auf den für heute vorgesehenen Predigtext hören. Er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Ja, Jesus, nun lass uns hören auf dein Wort, lass es still werden in unserem Herzen, dass dein Wort in uns wirken kann und uns verändern und erneuern kann. Sei du mit deinem Geist jetzt bei mir, dass ich so rede, wie es dir gefällt. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Jakob, der vielen von uns schon seit Kindertagen bekannt ist, war absolut kein Heiliger. Jakob ist ein Mensch wie du und ich und vielleicht sogar noch ein wenig verschlagener und raffinierter als die meisten von uns. Dieser Jakob weiß, was er will. Und er meint auch zu wissen, wie man es anstellen muss, wenn man es im Leben zu etwas bringen will. Er geht nicht gerade zimperlich mit den anderen um, wenn es um das Erreichen des eigenen Ziels geht. Den Zwillingsbruder haut er übers Ohr. Für eine Linsensuppe kauft er ihm das Recht als Stammesältester ab. Den Vater belügt und betrügt er. Er spielt ihm vor, er sei sein eigener Bruder. Rücksichtslos verfolgt er sein Ziel nach der Devise, wer zu etwas kommen will, der muss schon seine Ellenbogen benutzen. Der muss schon etwas kräftiger durchtreten. Der darf nicht allzu sentimental sein. Da fliegen eben ab und zu mal die Fetzen und mancher bleibt dabei auf der Strecke. Aber all das Glück, was Jakob dabei erhofft und erstrebt hatte, ging in Scherben, ehe es recht begonnen hatte. Jakob steht vor einem Trümmerhaufen in Bezug auf seine familiären Beziehungen. Die ganze Familie hat er durcheinander gebracht, hat er in Streit gebracht. Nun muss er sich aus dem Staub machen, weil der geprellte Bruder sich an ihm rächen will. Er will ihn töten. Er hat den festen Vorsatz gefasst, Jakob umzubringen. Selbst die Mutter Rebekka, die ja bei dem Betrug sogar noch geholfen hatte, die sogar die Idee hatte zu betrügen, die rät ihrem Lieblingssohn zur Flucht und sagt, hau ab. Ist die einzige Möglichkeit, die du noch hast. Der Vater Isaak verabschiedet ihn auf den Weg von Kanaan zur fernen Verwandtschaft in Haran. Das liegt heute in der Südosttürkei in Kurdistan. Dabei ist Jakob nicht einfach hinter dem großen Geld her. Bei seiner Jagd um das Erstgeburtsrecht ging es ihm nicht nur um ein doppeltes Erbteil. Er wollte nicht alles haben, sondern vor allem um den Erstgeburtssegen. Der Grund, warum Jakob betrogen hat, war ein religiöser, ein geistlicher, ein Glaubensgrund. Merkwürdig. Betrug, um etwas mit Gott zu erreichen? Jakob wollte erreichen, dass Gott auch zu ihm, wie zu Abraham, sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Aber einerseits mit den Menschen auf Kriegsfuß stehen und andererseits mit Gott auf gutem Fuß zu leben, das ist nicht möglich, das geht nicht. Beides gehört zusammen, unser Verhältnis zum Mitmenschen und unser Verhältnis zu Gott. Bloß Gott ernst nehmen und die Menschen nicht, das geht nicht. Ebenso wenig kann man nur die Menschen ernst nehmen und Gott nicht. Ich habe meine Predigt unter das Thema gestellt: Gott liebt verkrachte Existenzen. Er möchte sie heilen und mit sich und ihren Mitmenschen versöhnen. Das wird in 4 Abschnitten entfaltet. Erstens, Gott wendet sich dem zu, der vor seiner Vergangenheit zu fliehen versucht. Zweitens, Gott lässt sich herab auf unsere Ebene. Drittens, Gott schenkt die persönliche Beziehung zu ihm. Und viertens, Gott verschließt Türen in unserem Leben, damit wir durch unser Scheitern erkennen, was er durch Jesus für uns tun kann und will. Ja, auch bei uns können spannungsvolle zwischenmenschliche Verhältnisse und ein Missverhältnis zu Gott sehr nah beieinander wohnen. Besondere Vorsicht ist geboten, wo wir die ganze Schuld beim anderen suchen, wo wir sagen, der andere ist ja schuld, dass das schiefgegangen ist, und alles eigene Handeln als von Gott gesegnet und gewollt sehen wollen. Wo so gedacht wird, ist die Verblendung meistens besonders groß. Und wir merken manchmal gar nicht, wo wir eigentlich stehen, dass wir weit weg von dem stehen, was wir eigentlich gedacht haben, nämlich, dass wir ganz nah bei Gott stehen. Gott hasst die Alleingänge eines Einzelnen, besonders wenn sie sogar noch einen frommen Anstrich haben. Wie kommen wir nun heraus aus dem Missverhältnis zum Menschen und zu Gott? Wie kann uns Gott dennoch gebrauchen zum Segen für andere in unserer Umgebung und in dieser Welt und auch für sich selbst, für sein Ziel, für seine Möglichkeiten, für das, was er sieht in meinem Leben? Unser Predigtext sagt, indem Gott selbst handelnd eingreift. Da sind wir beim ersten Punkt. Gott wendet sich dem zu, der vor seiner Vergangenheit zu fliehen versucht. Damals bei Jakob geschah das in der Nacht, als dieser sich hingelegt hatte, um zu schlafen. Jakob hat einen Traum, einen ganz besonderen Traum. Er träumt nicht etwa einen Albtraum, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Angst vor dem Bruder, der ihn umbringen will. Als würde der Zwillingsbruder ihn verfolgen und er könne ihn nur knapp entkommen. Er träumt auch nicht den Albtraum, dass er die Verwandtschaft in Haran sucht und sucht und sucht und nicht findet. Sein Traum ist von ganz anderer Natur, von ganz anderer Qualität. Er träumt von Engeln Gottes, von einer Leiter bis in den Himmel hinein. Von Gott, der zu ihm spricht, persönlich zu ihm spricht. Vielleicht mag sich mancher von uns wünschen, das wäre toll. Ich möchte auch solche Träume haben, in denen ich die Nähe Gottes so unmittelbar wahrnehmen kann, in denen ich Gott sehen kann, in denen ich wirklich spüren kann, dass Gott ganz in meiner Nähe ist, dass ich ihn greifen kann, beinahe. Aber wir haben als Menschen unserer Zeit durch das Wort der Bibel, was ja Jakob nicht kannte, viel mehr als diesen und andere schöne Träume. Durch die Bibel kennen wir Jesus. Und auf Jesus deutet auch dieser Traum von Jakob hin. Denn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Ihr werdet das sehen, sagt Jesus. Gott sucht also durch Jesus Verbindung mit uns. Jesus ist die Verbindungsperson zwischen Himmel und Erde, zwischen uns und Gott. Und so sehen wir schon an Jakob ganz früh im Alten Testament, Gott schlägt die Verbindung, er baut die Brücke, beziehungsweise hier die Leiter oder besser die Treppe hinab, gerade auch zu solchen Menschen, die vor ihrem Scherbenhaufen, vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens stehen. Wenn wir uns in unserem Eigensinn, in unserer Sturheit, in einer Sackgasse verrannt haben, dann kennt Gott immer auch den Weg, Und wenn es der von oben ist, auf dem er uns in seiner unermüdlichen Güte und Treue helfen und heraushelfen will. Aber wollen wir seine Rettungsaktion annehmen? Das ist die Frage. Oder wollen wir nicht doch lieber autonom bleiben und sagen, ich weiß doch besser, wie ich zum Ziel komme, so wie der Jakob ursprünglich. Lassen wir uns seinen Eingriff in unser Leben gefallen. Das wäre zumindest die Voraussetzung, damit Gott uns aus unserer verfahrenen Situation heraushelfen kann. Wir müssen weg von unserem Eigensinn hin zu ihm, in seine Nähe. Und das bedeutet für uns konkret auch manchmal eine Kehrtwendung um 180 Grad ohne Wenn und Aber. Auch zu sagen, Gott, ich stelle mein Leben zur Disposition. So wie es bisher gelaufen ist, war vielleicht doch nicht ganz in deinem Sinn. Und jetzt mach du was Besseres draus. Dreh es rum, so wie du es brauchen kannst, so wie du zum Ziel kommen kannst mit mir. Die Würde unseres Gottesdienstes besteht darin, dass Jesus denen seine Gegenwart zusagt, die in seinem Namen zusammen sind. Wir haben es im Konfirmandenunterricht ja gesungen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In der Predigt und in den Sakramenten, in Taufe und Abendmahl, schenkt er uns den offenen Himmel und die Verbindung zum himmlischen Vater. Die ganze Welt ist Gottes Welt, aber nicht jeder Platz der Welt ist ein Offenbarungsort Gottes. Aber Gottesdienst, das ist ein Offenbarungsort Gottes, hier, jetzt, in dieser Stunde. Es ist auch eine völlig irrige Meinung, man könne Gott haben an Jesus vorbei, ohne Predigt, ohne Taufe, ohne Abendmahl, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir sind falsch verbunden, wenn wir meinen, jeder habe sein eigenes Bethel, Haus Gottes, seine eigene Himmelsleiter, seine eigene Gottverbundenheit im Erleben der Natur. Manch einer sagt ja, ich erlebe Gott, wenn ich durch den Wald gehe, in dem Erleben der Kunst und der Geschichte, großartiger Werke, die Menschen geschaffen haben, der Regungen des eigenen Herzens meinetwegen, oder wie die Esoteriker sagen, die Harmonie mit dem Kosmos. Jesus sagt, niemand kommt zu Gott. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, ohne mich. Es gibt nur diesen einen Weg. In der Gemeinschaft mit mir, in der Gemeinschaft mit mir könnt ihr Gott sehen, könnt ihr zu Gott kommen. Über solchen privaten Himmelsleiter sagt Jesus, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und da kommen wir schon zum Zweiten. Gott lässt sich herab auf unsere Ebene. Gott lässt sich herab auf unsere Ebene. Jakob träumt von einer Leiter. Man muss sich darunter eher eine Treppe vorstellen. Von dieser Treppe oder Leiter heißt es hier ausdrücklich, sie stand auf Erden. Andererseits rührte sie mit der Spitze an den Himmel. Sie schwebte also nicht einen halben Meter über dem Erdboden, sondern sie stand fest auf dem Land, auf dem Jakob Mutterseelen allein ohne Schutz der Familie oder Verwandtschaft als Flüchtling übernachtete. Und nicht genug damit, dass sie bis zum Himmel reichte. Siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf. Der Himmel kommt also herab auf diese Erde. Gerade auch dorthin, wo Betrüger, Egoisten und Selbstgerechte ihr Lager aufgeschlagen haben. Da baut Gott seine Treppe hin. Da, wo du nicht klarkommst mit deinem Leben vor Gott und vor deinen Mitmenschen. Da baut Gott seine Treppe hin, in dein Leben hinein. Wir wissen ja, wie in der Geburtsnacht Jesu die Engel vom Himmel auch zu recht fragwürdigen Männern, nämlich zu den Hirten von Bethlehem, kamen. Was bei Jakob geschah, ist ein Hinweis auf das, was sich später in der Christnacht ereignet hat. In Jesus kam der einzig geborene Sohn des himmlischen Vaters vom Himmel herab, von dem Johannes in seinem Evangelium sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier wird Gnade sichtbar, bei Jakob im Traum, bei Jesus in seiner leiblichen Gegenwart. Gnade ist, dass der hohe und erhabene Gott in Jesus Mensch wird, wie wir Menschen sind, genauso fühlen, empfinden, ja, Schmerzen und Freude und Lust und Leid und Hunger empfinden kann wie wir. Aber nicht versucht wird wie wir, ohne Sünde bleibt und dann am Kreuz alle unsere Schuld auf sich nimmt. Das ist Gnade, dass Gott in Christus die Welt mit sich selber versöhnt und durch uns bitten lässt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und es geht noch weiter. Jetzt kommt der dritte Gedanke. Gott schenkt uns auch die persönliche Beziehung zu ihm, beziehungsweise er erneuert sie, wo sie zerbrochen ist, wo wir sie zerbrochen haben. Gott nennt sich Jakob gegenüber der Gott Abrahams. Abraham war der Großvater von Jakob. Es ist gut, wenn wir gläubige Großväter und gläubige Großmütter haben. Es ist gut, wenn sie für uns beten. Aber das allein bringt uns noch nicht weiter. Gott möchte in ein persönliches Verhältnis zu dir kommen. Er möchte dich haben, dein Herz haben. Dann nennt sich Gott Jakob gegenüber auch Gott Isaaks. Isaak war der Vater von Jakob. Es ist gut, wenn wir gläubige Väter und gläubige Mütter haben. Aber Gott möchte in eine persönliche Beziehung zu dir treten. Dich möchte er haben, dein Herz, dein ganzes Leben. Darum sagt Gott zu Jakob, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir versprochen habe, was ich dir zugesagt habe. Gott lässt sich herab und offenbart sich dem Jakob zu Deutsch, Jakob heißt ja zu Deutsch Betrüger oder Hinterlistiger, offenbart sich diesem Betrüger wortwörtlich als Gott des Betrügers, als Gott Jakobs. Und jetzt geschieht noch einmal etwas ganz Wesentliches. Jakob lässt sich auf die Zusage Gottes ein. Der Betrüger ist bereit, Gott als seinen Herrn anzunehmen und sein Leben tatsächlich unter seine Herrschaft zu stellen, zu sagen, Gott, von jetzt an sollst du zu sagen haben in meinem Leben. Alles, was du sagst, das soll sich erfüllen. Er legt ein Gelübde ab. Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob das von Jakob so eine Art, man kann sagen, Nachfolge unter bestimmten Bedingungen ist. Denn Jakob bekräftigt im Grunde nur, was Gott ihm bereits vorher zugesagt hat. Nichts anderes tun wir, wenn wir auf Jesu Geheiß im Vater unser beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen uns auch Gott gegenüber immer wieder ganz bewusst auf seine Verheißungen berufen. Das ist kein Kuhhandel, sondern das ist unsere Bestätigung und Vergewisserung seiner Zusagen. Wir dürfen sagen, Gott, das hast du in deinem Wort gesagt und darum gilt es. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Gott verschließt Türen in unserem Leben, damit wir durch unser Scheitern erkennen, was er durch Jesus für uns tun kann und will. Ja, nun fragen wir verständlicherweise danach, warum es in unserem Leben dennoch auch manche zugefallenen Türen gibt. Das blieb ja auch Jakob nicht erspart. Die Tür zu seinem Bruder war hart ins Schloss gefallen. Dadurch war die Tür zu seinen Eltern auch verschlossen. Es war alles dicht rundherum. Jakob sah seinen Vater erst 20 Jahre später wieder, seine Mutter gar nicht mehr. Die starb in der Zwischenzeit. Da öffnete Gott ihm eine andere Tür, eine Tür zu sich. Als Jakob von Schlaf erwachte, erschrak er und staunte, hier ist die Pforte des Himmels. Es kann wohl sein, dass sich manche Türen für uns verschließen, damit wir die eine Tür finden, die eine Tür zu Gott. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was heute bei uns das Christsein und das Gemeindewachstum erschwert, ist unser individuelles, selbstherrliches Christsein manchmal. Wir wollen in der Kirche sein, formal zu einer Gemeinde gehören, aber wir wollen dabei autonom bleiben. Wir wollen selbst uns selbst verwirklichen, selbst entscheiden, wo wir uns einbringen oder nicht einbringen, welche Dienste wir übernehmen, welche nicht. Ja, da soll uns keiner maßregeln in irgendeiner Art und Weise. Auch von Gott wollen wir uns das nicht unbedingt einräumen lassen. Wo und wie viel Verantwortung wir übernehmen, das entscheiden wir selbst. Nach Möglichkeit vermeiden wir es, in vorderster Front mitzuwirken. Die Last einer schwierigen Entscheidung überlassen wir gar noch anderen. Und so meinen manche, ohne Verantwortung übernehmen zu müssen, als Christen vor Gott existieren zu können. Aber das ist ein gewaltiger Trugschluss. Gott spricht jeden von uns ganz persönlich und fordert auch von jedem persönlich Rechenschaft. Und wie ging es dann mit Jakob weiter? Später kam es zur Versöhnung Jakobs mit seinem Zwillingsbruder Esau. Später bekam die Familie Jakobs bekamen die 12 Stämme Israels das Land. Später wurde im Volk Israel Jesus geboren. Durch ihn ging die Verheißung an Jakob wirklich in Erfüllung. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. So ist auch unsere Begegnung mit Gott und unsere Hingabe an ihn folgenreich für uns persönlich und auch für die Menschen in unserer Umgebung, für unsere Ehen, für unsere Familien, ja für unsere Gemeinde, für unseren ganzen Ort. Wo mein verkrachtes Leben durch einen Neuanfang mit Jesus in Ordnung kommt, da ändert sich, wenn auch manchmal sehr langsam und mit manchen Rückschlägen, auch unser ganzes Lebensumfeld. Andere sehen das, andere nehmen das wahr, was bei uns passiert. Und andere möchten dann auch sehen und erleben, dass sich in ihrem Leben was ändert. Lassen wir das doch durch Jesus auch in unserem Leben geschehen. Ja, und weichen ihm nicht aus, wenn er uns an unsere Grenzen führt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.